SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Das Bistum Trier, zu dem ja auch der größte Teil des katholischen Saarlandes gehört, muss sparen, hat heute Vormittag seinen Haushalt für das Jahr 2025 vorgestellt und unterm Strich die katholische Kirche muss auch weiterhin sparen. Sie gibt immer noch mehr Geld aus, als sie einnimmt und das schon seit längerer Zeit. Mein Kollege Christian Otterbach hat für mich und für uns alle einen Blick in die Geschäftsberichte des Bistums geworfen. Herr Christian, wie viel muss denn gespart werden und warum?
Nein, der Hauptpunkt ist und bleibt die Kirchensteuereinnahmen. Die sinken im Bistum Trier wie auch in ganz Deutschland kontinuierlich weiter ab. In diesem Jahr gibt es im Bistum Trier einen kleinen Positiveffekt. Das ist aber ein Einmaleffekt und kommt von woanders her. Die Kirchensteuer macht den Hauptteil der Einnahmen aus. Geplant sind für 2025 rund 303 Millionen Euro. Und gegen diese doch große Summe spielen zum Beispiel diese viel diskutierten Staatsleistungen, also das Geld, das Bistum Trier von Rheinland-Pfalz und dem Saarland kriegt, eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Das sind etwa mal 22 Millionen Euro. Viel wichtiger ist da ja auch, dass die Länder dem Bistum Trier zum Beispiel für die kirchlichen Schulen, für die Kindertagesstätten oder Krankenhäusern einfach auch Geld zahlen. Das gehört nicht zu den Staatsleistungen, aber das sind ja auch eigentlich staatliche Aufgaben, wo die Kirche quasi nur einspringt. Unterm Strich Kirchensteuer weniger, Kirche muss weiter sparen.
Und woran merken wir das alle? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Punkte genannt, egal ob katholisch oder nicht katholisch.
Ja, tatsächlich an den eben erwähnten kirchlichen Schulen, Kindertagesstätten oder auch Krankenhäuser zum Beispiel. Wenn die Kirchen sich da aus Geldmangel zurücknehmen würden oder zum Beispiel bei katholischen Schulen über freiwillige Elternbeiträge unterhalten, da will man übrigens mit den Elternvertretungen in der kommenden Woche ins Gespräch kommen, kündigt das Bistum an, dann merkt man das halt, dass die Kirchen da sparen müssen. Noch deutlicher wird es aber bei den kirchlichen Gebäuden. Das merkt man hier im Saarland auf den Dörfern. Es gibt im Bistum Trier ein Konzept, wo die neuen größeren Pfarreien jetzt überprüfen, welche Kirchen, Pfarrheime oder auch Pfarrhäuser sie weiter behalten, welche renoviert werden, welche aber auch vielleicht verkauft oder wenn sie nicht mehr sanierbar sind, sogar abgerissen werden müssen. Und das wird man vor allem in den saarländischen Dörfern und Gemeinden schon gewaltig spüren in den nächsten Jahren.
Schauen wir doch nochmal eben auf die Hauptgründe dafür, dass die Einnahmen der Kirchen sinken.
Ja, das sind die seit langem bekannten. Vor allem die Kirchenaustritte aus den schon lange diskutierten Gründen. Skandal um sexualisierte Gewalt, aber auch, dass viele Menschen einfach sich die Kirchensteuer sparen wollen und deshalb austreten. Und der demografische Wandel. Also auch in den Kirchen gibt es mehr Beerdigungen als Taufen und deswegen sinkt die Zahl insgesamt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund und das ist tatsächlich die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Denn die Kirchensteuer, die jeder zahlt, der Mitglied der Kirche ist, ist ja an die Einkommensteuer gekoppelt. Wenn Wirtschaftsflaute ist, sinken für den Staat die Einkommensteuereinnahmen und damit auch für die Kirchen die Kirchensteuereinnahmen. Deshalb, da hängt alles so ein bisschen mit allem zusammen.
Ja, aber jetzt mag der eine oder andere sagen, man hört doch immer, dass die Bistümer so viel Geld haben. Jetzt Köln, München, Trier, Speyer, dass sie einfach reich sind. Es gibt ja Immobilien, Kirchenschätze und so weiter. Spielt das da gar nicht mit rein?
Ja, das stimmt ja auch. Aber zum einen gibt es halt Kirchenschätze und Vermögen, die kannst du nicht verkaufen. Also niemand würde den Trierer Dom kaufen und es würde ihn auch niemand verkaufen, weil es einfach nicht geht. Genauso wie Kirchenschätze, sakrale Gegenstände, das ist im Grunde genommen ein Vermögen, das man nicht veräußern kann. Wo tatsächlich Tafelsilber liegt, das sind zum Beispiel Anteile an Immobiliengesellschaften, die auch das Bistum Trier hat. Aber das ist dann sozusagen das Tafelsilber, das man auch nicht direkt verscheuern will. Aber ja, es gibt gewisse Reichtümer und die Kirchen haben jetzt auch angekündigt, dass das, was sie besitzen, sie auch besser nutzen wollen. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt für viele, dass man künftig sich auch verstärkt darauf konzentrieren will, dass zum Beispiel auf Dächern von kirchlichen oder kirchlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert werden. Man kann diese Dächer vielleicht ja auch vermieten. Genauso wie kircheneigene Ländereien oder Waldstücke, die es ja auch in ländlichen Gegenden viele gibt, auf denen sich vielleicht künftig Windräder drehen, weil die Kirchen diese Ländereien verstärkt, noch stärker als bis jetzt verpachten wollen und damit sozusagen die Kirchenkasse ein bisschen aufbessern wollen.
Neben den Kirchturm dann bald ein Windrad, aber nee, so kommt es dann auch nicht. Aber danke Christian Otterbach aus der SR Kirchenredaktion. Wir haben unter anderem über die Sparmaßnahmen im Bistum Trier gesprochen und heute Nachmittag schauen wir weiter drauf und zwar auf die evangelischen Kirchen im Saarland. Mutter, Vater, Kind, dieses Familienmodell gibt es heute längst nicht mehr so häufig wie früher. In jeder fünften deutschen und auch saarländischen Familie erziehen meist Mütter alleine. Und das kostet vor allem eins, Geld. Das Armutsrisiko für Alleinerziehende ist dreimal so hoch wie bei, in Anführungszeichen, klassischen Familien. Das steht im neuen Familienbericht, den die Bundesregierung vorgestellt hat. Darüber spreche ich mit Esther Nikes vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter hier im Saarland. Frau Nikes, woran liegt es, dass Alleinerziehende immer noch so stark von Armut bedroht sind?
Ja, gerade bei alleinerziehenden Müttern ist es so, dass sie schwer eine Stelle finden. Da gibt es oft ganz viele Vorurteile. Dann werden die Kinder krank, dann sind die nicht da. Und eigentlich kämpfen wir dafür zu sagen, das ist eigentlich gerade das Gegenteil. Alleinerziehende sind sehr große Organisationstalente und müssen ja sehr viel unter einen Hut bekommen. Und deshalb sind das Vorurteile, die es aber Alleinerziehenden schwer machen, eine Stelle zu finden.
Mhm. Werden Alleinerziehende, ja meistens Mütter, nicht genügend unterstützt vom Staat?
Ja, das ist auch ein Problem. Also zum einen ist es ja so, dass die Betreuung gewährleistet sein muss. Und da gibt es halt sehr große Lücken. Also einen Kindergartenplatz zu finden, ist ja im Moment fast wie ein Lottogewinn im Saarland. Vor allen Dingen auch im Regionalverband Saarbrücken, ist ganz schlimm. Und wenn die Betreuung der Kinder nicht gewährleistet ist, dann kann eine alleinerziehende Mutter auch nicht arbeiten gehen.
Das Armutsrisiko für Alleinerziehende ist ja schon lange bekannt. Das ist ja jetzt nichts Neues, wurde nur noch mal wieder durch den Bericht bestätigt. Woran liegt das, dass da sich seit Jahren nichts tut? Haben Alleinerziehende so eine schlechte Lobby?
Ja, leider. Also es wird schon versucht, Alleinerziehende mit einzubeziehen, aber das ist leider noch Mangelware, sage ich jetzt mal so schön. Wenn man sich sieht, wie jetzt die Kindergrundsicherung eingeführt wird, das ist teilweise, so wie das jetzt geplant ist, ist es tatsächlich so, dass sich Alleinerziehende damit sogar schlechter stellen. Wie jetzt. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass diese gerade die Kindergrundsicherung für alle Kinder da ist und die Möglichkeit geben sollte, dass es allen besser geht. Wenn man die Höhe der Grundsicherung nimmt und das, was auf der anderen Seite dafür halt dann aber abgeschafft werden soll, werden sich einige, also viele Alleinerziehende schlechter stehen als vorher.
Was muss sich da in Zukunft ändern?
Im Moment wäre zum Beispiel eine Erhöhung vom Unterhaltsvorschuss, was sehr gut ist für Alleinerziehende, da sich viele halt nicht auf den Kindesunterhalt verlassen können. Dann steuerliche Entlastungen für Alleinerziehende wäre schön, dass man immer noch an diesem Ehegattensplitting so festhält. Ist halt wirklich schwierig. Auf der anderen Seite, also Ehegattensplitting bedeutet ja auch, dass ein Ehepaar ohne Kinder steuerlich große Vorteile hat. Und eine Alleinerziehende mit einem oder zwei Kindern fällt da viel weiter runter. Also da müssten Kinder eigentlich viel mehr bei steuerlicher Entlastung gefördert werden wie Ehegatten. Betreuung ist ein ganz großes Thema. Also wer keine Betreuung hat, kann nicht arbeiten. Wer nicht arbeitet, kann kein Geld verdienen. Und von daher ist da die Armut ja schon vorprogrammiert. Und das Ganze hat ja auch noch einen Rattenschwanz. Frauen, die nicht arbeiten können, beziehungsweise dann vielleicht nur in Teilzeit arbeiten können, weil sie keine andere Betreuung oder so gefunden haben. Da fällt natürlich nachher auch die Rente weg. Da kommt dann auch die Altersarmut.
Jede fünfte Alleinerziehende, jeder fünfte Alleinerziehende auch im Saarland ist von Armut bedroht. Gründe sind mehr, ja oft mehr als nur ein Familieneinkommen. Wir haben mit Esther Niekes vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter im Saarland gesprochen und das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Bauarbeiten sind nervig. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber nötig. Ich meine jetzt auf der Straße, ne? Also heißt es meist für uns Autofahrerinnen, Autofahrer oder Anwohner Augen zu und durch oder halt eben nicht. Aber manchmal können Baustellen auch existenzbedrohend sein. Kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem Ort? Wir haben jetzt ein Beispiel aus Saarbrücken. Dort fürchten Geschäftsleute in einer Straße, dass wegen einer Baustelle die Kundschaft wegbleibt und damit dann auch das Geld, also die Einnahmen. SR3-Reporter Emil Mura war für uns vor Ort.
Rund 1x3 Meter umfasst das Loch im Asphalt. Es wirkt klein im Vergleich zu dem Bereich, der abgesperrt ist. In der Scheiterstraße in Saarbrücken-St. Johann werden in den nächsten Wochen und Monaten Stromleitungen neu verlegt. Dafür wurde fast die gesamte Straße zur Einbahnstraße gemacht. Gleichzeitig wurden Park- und Halteverbotszonen eingerichtet. Geschäftsleute in der Straße bangen wegen der Baustelle um ihre Existenz. Eine von ihnen ist Nicole Kula, die einen Schreibwarenladen betreibt.
die paar Autos, die sich dann auf dieser Seite dann doch noch über die Scheiterstraße nach oben quälen, die haben überhaupt gar keine Möglichkeiten anzuhalten. Also es gibt keine Parkmöglichkeiten, es gibt aber auch keine Möglichkeit, mal kurzfristig zu halten und Besorgungen zu erledigen. Und das spüren wir direkt so massiv seit gestern. Es ist wirklich eine richtig schlimme Katastrophe.
Die Stadtwerke Saarbrücken haben die Baustelle eingerichtet. Laut ihnen wurden verschiedene Varianten durchgesprochen. Am Ende habe an der Einbahnstraßenregelung aber kein Weg vorbeigeführt, erklärt Marc Ames von den Stadtwerken.
Es ist so, dass wir im vorangegangenen Baufeld konnten wir im Gehweg arbeiten. Da jetzt aber hier die Situation so ist, dass der Gehweg ein gutes Stück schmäler ist und aufgrund von mehreren unserer Versorgungsleitungen und auch einer Telekom-Trasse und der Baumreihe, die angrenzt, sehr belegt ist und keine weitere Verlegung möglich macht, müssen wir halt in diesem Bereich in die Straße ausweichen. Und aufgrund dessen ist auch diese Absperrung so aufgebaut worden, wie sie jetzt steht.
Die Sorgen der Geschäftsleute nehme man aber ernst, so die Stadtwerke. Um das Beste aus der Situation zu machen, sollen vor den einzelnen Läden nun Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden.
Wir haben jetzt beispielsweise für das Blumengeschäft Becht und auch für das Café Moni in unserem Baufeld zusätzliche Parkflächen abgesprochen, die wir dann jetzt zeitnah einrichten werden, sodass wir dann natürlich auch mit den Gewerbetreibenden und Anwohnern sprechen und auf die jeweiligen Wünsche und Erfordernisse, soweit es uns möglich ist, auch eingehen werden.
Zumindest ein kleiner Trost für die Geschäftsleute, erklärt Moni Nalbach, die in der Scheiterstraße ein kleines Café betreibt.
Wir haben uns heute mal mit denen unterhalten, die dafür verantwortlich sind. Und ja, sie versuchen halt alles, aber die Einbahnstraße wird leider bleiben. Daher wünsche ich mir, dass die Leute ja einfach trotzdem vorbeikommen. Man kann auch kurz parken vom Café, das ist gar kein Problem. Man kann sich schnell seine Brötchen, Eier, Buttermilch, Brot, alles holen.
Trotz der Kurzzeitparkflächen dürfte die Baustelle die Geschäfte vor Probleme stellen. Stand jetzt sollen die Arbeiten in der Scheiterstraße 3,5 bis 4 Monate dauern, je nach Witterung. Die Stadtwerke kündigten allerdings an, die Situation im Auge zu behalten und wenn möglich auf Wünsche der Geschäftsleute zu reagieren.
Na, das ist doch zumindest mal eine Zusage, nach der man die Stadtwerke dann auch beim Wort nehmen kann. Eine Baustelle in Saarbrücken, St. Johann, genau gesagt in der Scheiterstraße, bereitet Geschäftsleuten dort Sorge. Emi Mora hat berichtet. Aber so grundsätzlich sind ja Tickets für Oasis gar nicht so schlecht, Josh, ne? Auf SR3 hier in der Region am Mittag. Die 5. Jahreszeit ist, man kann sagen, schon voll im Gange. Die meisten Kappensitzungen stehen bevor. Höchste Zeit, also die Deko aus den Phasenkellern zu holen. In Lebach geht das aber nicht, denn das Pfingsthochwasser hat dort im Rathauskeller auch alles überschwemmt, was man so für eine schöne Phasenfeier braucht. Und zwar weit mehr als nur Girlanden und Luftschlangen. SR3-Reporterin Carla Krämer ist zum Karnevalsverein dort gefahren, hat nachgefragt, was sie jetzt machen und ist in einer Malschule gelandet.
Ich habe Angst, hier irgendwie in Farbe oder sowas zu greifen. Oh Gott, ist das schon passiert?
Ich war selten an so einem bunten Ort wie hier in der Malschule in Lebach. Hier riecht es schon so gut nach Farbe und überall hängen Bilder an der Wand. Und neben den Bildern hier im Raum, die auf mich eher wie abstrakte Kunst wirken, stehen jetzt hinten in der Ecke Bilder, die sind 1,20 auf 2 Meter groß. Thomas Bauer, Sie sind Vereinspräsident des Karnevalsvereins Lebach. Warum ist das so?
Ja, am Pfingsthochwasser ist unser gesamter Fundus untergegangen. Wir hatten einen Raum im Rathaus, ins Rathaus. Der Rathauskeller ist komplett vollgelaufen. Und somit war unsere gesamte Deko vom Verein hinüber, ist den Fluten zum Opfer gefallen und über den Landesjugendring hat eine Förderung stattgefunden, wo wir in Zusammenarbeit mit der Kunstschule neue Bilder entwerfen können und Kinder aus unserem Jugendbereich haben zusammen mit dem Peter Schneider, mit dem Kunstlehrer, neue Bilder erstellt.
Merkt man denn das Lebacher Hochwasser vom Mai noch irgendwie in der Phasen? Ist das noch präsent?
Also für uns als Vereinsleben, als Vorstand ist es sehr präsent, weil mit diesem Hochwasser in unserem Raum im Rathaus so ziemlich alles untergegangen ist, was wir hatten. Es sind jetzt nicht nur die Bilder, die beschädigt wurden. Es ist angefangen von der Würstchenzange über den Wiener Kocher, über Kochgeräte, über Bilder, die wir hatten, über die Preislisten, die wir hatten. Alles, was man sich so vorstellen kann, was ein Verein über 25 Jahre zusammengesammelt hat, ist zum Großteil in eine Container gewandert. Und für uns ist im Moment die große Frage, ob wir es überhaupt zusammenbekommen, wenn wir gar nicht genau wissen, was uns alles fehlt. Und das wird ganz, ganz spannend.
Also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganz große Phasenclowns auf den Bildern und ein Tanzpaar. Fabienne, du malst hier gerade an so einem riesengroßen grünen Bild, wo so Phasenmasken drauf sind. Ich kenne ja jetzt die alten Bilder nicht. Würdest du sagen, die neuen sind cooler als die alten?
Also ich persönlich finde sie cooler. Bruder, weil ich mitgemalt habe. Und ich kann mich nicht mehr ganz an die alten erinnern, weil es über die Jahre immer anders da war. Ich habe mir die nie so genau betrachtet, aber jetzt so finde ich es ganz toll.
Warum macht dir das denn so viel Spaß, hier immer herzukommen?
Ich habe damals als Kleinkind, als kleines Mädchen, habe ich immer gerne gemalt. Ich habe richtig viele und tolle Bilder gemalt, aber ich hatte irgendwann die Zeit dafür nicht mehr. Und jetzt hat sich es im Gardeverein angeboten und habe ich gedacht, ja, dann gehe ich halt wieder hin und es macht mir auch immer richtig Spaß.
Also alle fleißig am Machen hier in der Malschule in Lebach. Peter Schneider, Sie sind der Inhaber der Malschule. Gab es denn durch die Aktion schon irgendwelche Neuanmeldungen?
Ja, hier und da schon. Das spricht sich rum und dann kommen einige Malschüler. Ja, neue.
Sie haben die ganzen Motive vorgezeichnet und die Kinder malen aus?
Ich zeichne die vorher aus, lege die Farben fest und dann gebe ich Anweisungen, was die Kinder so machen sollen.
Ich habe jetzt eben gehört, irgendwie die Stadthalle ist auf einem der Bilder drauf. Fabienne, was hat es denn mit diesem Lebach-Bezug auf sich?
Also die Stadthalle, die Lebacher katholische Kirche ist drauf. Und die Stadthalle finde ich auch toll, dass sie drauf ist, weil da finden jedes Jahr unsere Kappensitzungen statt. Und ja, deswegen finde ich es ganz toll, dass sie auch dabei ist.
In Lebach wird die Phasendeko jetzt einfach gemalt, weil die alte beim Pfingsthochwasser kaputt gegangen ist. Zum ersten Mal sehen, wir haben es ja gerade schon gehört, können Sie die Deko bei den Lebacher Kappensitzungen in der Stadthalle, auch gemalt die Stadthalle, am 8. Februar ist die erste.